Wir schließen ja dann oft von dieser kurzen Wahrnehmung in diesem Moment auf eine viel größere Situation. Also wenn ich jetzt sage, es kommt jemand bei der Tür rein, der strahlt und füllt den Raum und ich schließe daraus, dass das dann auch ein super intelligenter Mensch ist, dann ist das ja eine Momentaufnahme, aus der ich etwas schließe.
Service Kosmos.
Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner.
Und Ann-Kathrin Kerksieg. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge aus dem Service-Kosmos. Sabine, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in unser Thema rein. Und das ist ein Thema, das uns jeden Tag und vor allen Dingen auch alle jeden Tag beeinflusst. Aber häufig merken wir das nicht mal. Und wir nennen es die Biases. Kannst du uns da mal abholen? Was bedeutet Biases eigentlich?
Ja, Bias bedeutet, dass wir eine Voreingenommenheit haben und diese Voreingenommenheit in Situationen verzerrt unsere Wahrnehmung, unsere Einschätzung und auch unser Urteil am Ende des Tages. Und es gibt laut Wissenschaft über 200 Biases, also nicht nur so die einfachen, die so auf der Hand liegen, sondern eine ganze Menge. Und natürlich ist uns gar nicht bewusst, dass uns diese Fakten beeinflussen. Und deswegen ist das ein unglaublich spannendes Thema in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation und natürlich dadurch auch im Bereich Service, weil es diese Biases zwischen Kolleginnen und Kollegen genauso gibt wie zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden.
Das ist wirklich über 200, das ist tatsächlich eine echt große, große Nummer, sag ich mal. Also da haben wir ja, gibt es ja viele, viele Unterschiede anscheinend oder viele, viele Möglichkeiten überhaupt, dass man in so eine Verzerrung tappen kann. Hast du das schon mal erlebt oder würdest du sagen, also natürlich, wir haben vorhin gesagt, ne, das ist alles irgendwie was Unterbewusstes vielleicht, aber manchmal fehlt es ja auch gerade daran, dass diese Verzerrung oder diese verzerrte Wahrnehmung, dieser Bias einem überhaupt mal bewusst wird, weil wenn ich ihn nicht kenne, dann kann ich das ja auch gar nicht als solches einstufen, sondern gehe vielleicht mit einer Fehleinschätzung im schlechtesten Fall irgendwie in eine Situation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist im Dienstleistungsbereich ganz besonders wichtig. Also ich habe ein Erlebnis gehabt in einem Vortrag, das ist schon eine Weile her. Da sprach ich über den ersten Eindruck und ich zeigte auch ein Bild. Es gab früher von Sixt so eine sehr coole Werbung. Da war ein, wie soll man sagen, ziemlich ungepflegter Mann auf dem Bild und der hielt dann so ein Schild in der Hand. Da stand dann ein Name drauf und das war sozusagen ein Abholer am Flughafen, der auf den Fluggast gewartet hat. Und Sixt hatte dann drunter geschrieben, lieber selber fahren. Eben abzielend darauf, wenn man jemanden sieht, der so aussieht, das war natürlich ein bisschen, wie immer bei den Werbungen, ziemlich überzeichnet, dass man sagt, oh Gott, wenn der so aussieht, der kann garantiert nicht Auto fahren oder der bringt mich nicht gut nach Hause. Und ich hielt einen Vortrag, ich weiß das noch wie heute, es waren lauter Fensterbauunternehmen. Und ich sprach dann, mein Vater zeigte das Bild und dann zeigte in der ersten Reihe ein Herr auf, der Inhaber so eines Fensterbauunternehmens. Und der sagte zu mir, Frau Hübner, ich habe einen Mitarbeiter, der schaut grob so aus wie Ihr Kandidat hier. Der ist bei uns Techniker, das ist halt so ein Typ, der ist halt so wie er ist, den kann man nicht irgendwie ändern. Und wissen Sie, was ich mache? Immer wenn ich den zum Kunden schicke, dann rufe ich vorher unsere Kunden an und sage, liebe Kunden, wir haben Ihnen ja die Fenster geliefert, heute kommt unser Techniker, der wird die Fenster bei Ihnen einbauen und ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, ich schicke Ihnen meinen besten Mann. Und dann hat er immer so gesagt, so sinngemäß, Sie werden es nur nicht gleich sehen. Und dann hat er zu mir gesagt, und wissen Sie, immer wenn ich vergessen habe, den Kunden anzurufen oder immer, wenn ich mal im Urlaub war und der Mitarbeiter ist zu Kunden gegangen, ohne dass die unter Anführungszeichen vorgewarnt waren, ist hinterher immer das Gleiche passiert, die Kunden haben reklamiert. Und da sieht man sehr schön, was passiert ist. Die haben den Mitarbeiter gesehen und haben sich gedacht, oh Gott, so wie der aussieht, kann der ja diese Arbeit nicht gut machen. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir bei einer handwerklichen Arbeit Fehler finden wollen. Also wenn wir bei zig Fenstern, die eingebaut werden, irgendwo in einem Haus oder in einer Wohnung, wenn wir da irgendwie Kratzer finden wollen oder irgendetwas, was nicht zu 100%ig ist, werden wir immer Fehler finden. Und das hat dieses Beispiel so unglaublich schön zum Ausdruck gebracht, was das auch im unternehmerischen Kontext bedeutet. Und am Ende des Tages natürlich für den Erfolg eines Menschen, wenn man es mal auf die Person runterzoomt, ja, aber unternehmerisch betrachtet natürlich auch für den Erfolg eines Unternehmens.
Ja, absolut. Ich glaube, dass dieser Effekt oder dieses Bias heißt, glaube ich, tatsächlich Negativity Bias. Also es passt sehr gut. Wir sehen vielleicht etwas, womit wir etwas Negatives verbinden, ob das jetzt ein Mensch ist, der vielleicht nicht aus unserem Anspruch heraus so gekleidet ist oder so optisch einer, ich nenne es mal, Norm entspricht. Und dann sehen wir auch immer nur noch die negativen Dinge. Also alles das, was du gerade gesagt hast, dann sehen wir da Katze am Fenster und dann schauen wir vielleicht doch dreimal mehr, ob der das denn jetzt genau auch da einsetzt, wo wir das haben wollen. Obwohl wir ja eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, von einem Fensterbauer überhaupt gar keine Ahnung haben, weil wir sind einfach froh, wenn wir ein Fenster aufhaben, das schließen und öffnen können und an frische Luft kommen oder uns eben vor der Kälte zum Beispiel schützen können. Schon.
Ja, also das ist ja... Entschuldige, du hast es ja schon gesagt, das ist die Negativity, ja. Mhm. Jetzt ganz konkret, diese Bias heißt der Horn-Effekt. Das gibt ja den Halo, den kennen wahrscheinlich viele, den Halo-Effekt. Das ist ja das Gegenteil dazu, dass ich eine positive Eigenschaften an jemanden erkenne oder die so strahlt, dass wir Menschen unterstellen, dass diese positive Eigenschaften auch auf andere Bereiche auswirkt. Also wenn jemand, jetzt bleibe ich nur mal kurz beim Aussehen, auch wenn es gerade ein bisschen oberflächlich ist, wenn jemand strahlendes Aussehen hat, unterstellen wir diesen Menschen dann häufig auch, dass sie intelligent sind. Mhm. Aber das ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Oder in der Schule, wenn Schüler eine schlechte Schrift haben, ja, mhm. dann wird ihnen unbewusst oft unterstellt, dass sie weniger intelligent wären oder ihre Aufgaben nicht gut machen würden. Und das eine hat natürlich mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun.
Absolut. Was gibt es so für typische Denkfehler, nenne ich es jetzt mal, oder Verzerrungen, die wir vielleicht innerhalb von Teams haben oder auch eben die Führungskräfte gegenüber ihren Mitarbeitenden auch einfach entwickeln durch eine bestimmte Situation? Oder meinst du, das ist wirklich dann situationsabhängig?
Naja, wir haben ja häufig im Alltag Momentaufnahmen. Mhm. Weißt du, wenn ich hier reinkomme bei der Tür jeden Morgen oder wenn ich durchs Büro gehe oder dann haben wir ja immer Momentaufnahmen, die habt ihr genauso wie ich. Mhm. Und wir schließen ja dann oft von dieser kurzen Wahrnehmung in diesem Moment auf eine viel größere Situation. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, es kommt jemand bei der Tür rein, der strahlt und füllt den Raum und ich schließe daraus, dass das dann auch ein super intelligenter Mensch ist, dann ist das ja eine Momentaufnahme, aus der ich etwas schließe. Und das haben wir natürlich überall, jeden Tag, weil wir haben immer Momentaufnahmen. Also wenn ich bei mir zu Hause auf dem Spielplatz runterschaue und ich sehe Eltern, die mit ihrem Handy in der Hand da stehen und die Kinder spielen alleine, dann kommt vielleicht die Negativity Bias, ja, dass ich sage, heutzutage ist es ja so, dass die jungen Eltern beschäftigen sich nicht mehr mit ihren Kindern. Das ist natürlich ein Quatsch, weil es ist eine Momentaufnahme, die ich hier gerade wahrnehme. Und es kann ja in diesem speziellen Fall ganz, 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 ganz anders sein. Und das ist etwas, aus meiner Sicht, etwas sehr Wichtiges, dass wir uns bewusst machen, dass ja unsere Wahrnehmung immer eine Momentaufnahme ist, erstmal. Mhm. Und dass wir versuchen, auch diese Momentaufnahme zu hinterfragen und, ich möchte mal sagen, so ein bisschen zu neutralisieren und nicht unser gesamtes Urteil auf diese Momentaufnahme stützen. Und das hat man manchmal auch übrigens in Unternehmen, wenn Kunden sich beschweren und sie schreiben vielleicht direkt an den Geschäftsführer oder den Vorstand, ja, dann ist es doch häufig so, dass auch Führungskräfte aufgrund der Momentaufnahme auf die Gesamtleistung schließen.
Absolut.
Und das ist natürlich auch nicht zwingend richtig. Ne? Mhm. Das muss man ganz deutlich sagen.
Ja, ich finde, ich habe gerade dran gedacht, es gibt eine Situation von unserer Kollegin Miriam. Das finde ich ganz schön und auch sehr passend. Wir hatten irgendwann mal die Situation, dass auch eine E-Mail reinkam und ich habe da drüber gelesen, hat mir gedacht, weiß ich jetzt aber auch nicht, was der von mir möchte. Und habe mich so ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt und der Inhalt ist jetzt an der Stelle nicht so relevant. Da hat sie mich angeguckt, gesagt, Ann-Kathrin, vielleicht liest du die Mail einfach noch ein zweites Mal, ohne jegliche Emotionalität und irgendwie Vorannahmen, Wahrnehmungen. Du nimmst alles daraus und du ziehst dir nur auf einer ganz neutralen Ebene die Inhalte, die für dich wichtig sind und was dein Gegenüber von dir möchte. Und das alleine hilft dir einfach schon enorm. Und seitdem lese ich jede Mail zweimal. Einmal in dem Moment, wo ich sie aufmache, wo ich mir denke, ja gut, habe ich eine neue Mail bekommen, schaue ich mal rein. Und in dem Moment, wo ich innerlich merke, nee, weiß ich jetzt nicht, das finde ich jetzt aber ein bisschen komisch, ja, vielleicht ein bisschen anmaßend, vielleicht komisch reagiert, dann habe ich immer Miriams Stimme im Hinterkopf oder im inneren Ohr sozusagen, die zu mir sagt, Ann-Kathrin, lies noch ein zweites Mal ohne jegliche Emotionalität. Und das ist ja einfach auch schon, dass ich da schon mit einer verzerrten Wahrnehmung reingehe, weil ich vielleicht vorher schon eine Situation hatte, die mich eher in die Richtung stimmt, obwohl die Person, die mir die Mail geschrieben hat, das gar nicht so meint.
Ja, oder manchmal macht es auch Sinn, dass man jemand ganz anderen draufschauen lässt. Also ich mache das häufig, dass ich dann sage, egal ob das zu meinem Mann ist oder auch zu euch, ja, also kannst du jetzt mal lesen, wie liest denn du das? Und dann, wenn man dann diese zwei Wahrnehmungen nebeneinander stellt, dann ist es wirklich oft das blanke Gegenteil. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, weil natürlich jeder seine eigene Voreingenommenheit hat. Denn wir schließen natürlich auch aus unseren Erfahrungen auf bestimmte Dinge. Und das kann natürlich sehr, das ist natürlich sehr gefährlich, weil wir werden ja dann auf bestimmte Denkpfade gebracht und dann auch zu Entscheidungen gebracht oder wir führen selber zu Entscheidungen, die oft ganz falsch sind oder zu urteilen. Und das ist ja auch in der Führungsarbeit auch eine große Herausforderung. Denn man verbindet ja, oder als auch als Lehrer oder so, ja, also man verbindet ja, wir sitzen ja nicht den ganzen Tag auf dem Schoß, ja, also wir haben bestimmte Momentaufnahmen. Und dort sich immer wieder selbst zu neutralisieren und also nicht sich zu neutralisieren, sondern seinen Blick neutral zu halten und damit einem frischen Blick und mit einer idealerweise sich bewusst zu machen, was einen da gerade beeinflusst, also was man überhaupt gerade wahrnimmt, wie man diese Wahrnehmung interpretiert, welche Impulse man selber hat in dieser Situation und dann zu versuchen, diese Impulse und diese Impulsivität zurückzustellen. Impulsivität ist da sowieso ein großer Stolperstein in der Wahrnehmung, weil sie uns den Blick verstellt und oft gar keine anderen Möglichkeiten mehr zulässt. Und das ist ja oft das, sage ich mal so, viel zu einfach gedacht. So einfach ist es eben nicht.
Ja, ich finde Impulsivität ist auch gerne mal so, ich sag mal, dieser Wadenbeißer. Man hat sich einmal dazu verleiten lassen und dann hängt das an einem und selbst wenn man möchte, fällt es einem sehr, sehr schwer, da rauszukommen, weil man einfach dann so geladen ist und wirklich so impulsiv, dass das erstmal alles raus muss. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt einmal noch bei der Führungsebene bleiben, sprechen wir ja viel auch über Feedback-Kulturen, Fehlerkulturen oder Fehlverhalten. Und du warst ja in einem ganz spannenden Urlaub die letzten Wochen und bist da mit etwas zurückgekommen, wo wir sagen, das hat einen bestimmten Namen, den wir, glaube ich, auch hier sagen können, oder?
Schau ich gerade mit ganz großen Augen. Was meinst du denn?
Die gewaltfreie Kommunikation.
Achso, die gewaltfreie Kommunikation.
Die gewaltfreie Kommunikation. Irgendwie eine Kommunikation, der wir uns, glaube ich, alle sehr bewusst sind, aber die ja gerade in der Feedback- und Fehlerkultur vielleicht auch eine große Rolle spielt und auch in Verbindung mit Bias. Du bist da wiedergekommen und hast gesagt, ich habe da was für uns mitgenommen. Es ist jetzt an den ein oder anderen Stellen vielleicht ein bisschen überspitzt und man kann das auch noch gut runterzoomen. Aber ich denke, es ist schon noch was Hilfreiches für die Feedback- und Fehlerkultur, gerade in Verbindung mit der Führungsebene und eben, wenn ich mir über meine eigenen Biases bewusst bin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gewaltfreie Kommunikation ist ja ein feststehender Begriff auch in der Kommunikation. Und da gibt es ja ganz klare Thesen und auch Steps dazu. Ich kenne das Konzept schon viel länger. Ich habe nur so zufällig einen Vortrag gehört dazu und das hat mir das irgendwie wieder so ins Gedächtnis zurückgerufen. Was aber ganz interessant ist, weil wir ja über die Bias gesprochen haben, man nennt es ja auch den Framing-Effekt. Das bedeutet, in der Kommunikation nehmen wir eine Aussage, je nachdem, wie sie formuliert ist, eben unterschiedlich wahr. Und das ist ja das, was wir ja auch sehr oft in unseren Programmen machen, dass wir Menschen Kommunikation, also unseren Teilnehmenden Kommunikation viel bewusster machen und ja uns Gedanken machen, wie können wir denn eine Botschaft so oder so transportieren. Und was wir ja erreichen wollen, ist, dass wir eine bestimmte Botschaft, die wir haben, oder einen Wunsch oder ein Anliegen oder eine Aufforderung, ja, dass wir das so formulieren, dass es beim Gegenüber im Idealfall ja gut ankommt im Sinne dessen, dass man sagt, wir überzeugen und erreichen das Ziel, dass ein Mensch gerne mitgeht. Und das nennt man den Framing-Effekt. Das bedeutet, dass die Art der Formulierung eben natürlich einen hohen Einfluss darauf hat, wie eine Botschaft wahrgenommen wird. Und das brauchen wir auf der einen Seite natürlich in der Führungsarbeit, denn am Ende des Tages braucht jede Führungskraft, jede einzelne Kollegin, jeden einzelnen Kollegen. Und je besser es einem gelingt, die Menschen als Führungskraft in seinem Team mitzunehmen, umso besser erreicht man natürlich seine Ziele. Das ist auf der Hand liegend. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir das natürlich auch, um in der Kundenkommunikation, denn auch da gibt es ja manchmal mehr oder weniger erfreuliche Situationen, die wir oder Botschaften, die wir kommunizieren wollen. Und am Ende sparen wir immer Ressourcen, auch Energie, ja, aber auch Zeit, wenn wir in der Lage sind, eine Botschaft eben so zu framen, dass wir möglichst gut und zügig an unser Ziel kommen, schlichtweg und ergreifend. Das ist etwas sehr Egoistisches, also gar nicht irgendwie ein Tohuwabohu, sondern etwas sehr Egoistisches. Und ich muss zu lachen, weil ich habe diesen Vortrag gehört, der auch gut gemacht war und alles, ja. Und ich neige ja dazu, eher sehr direkt zu sein. Und habe mir gedacht, ja, jetzt versuche ich mich mal. Und als erstes habe ich das ausprobiert bei meinem Mann und habe mir gedacht, okay, ich spreche jetzt mal mit meinem Mann so gewaltfrei in diesen Schritten und habe das natürlich auch ein bisschen überspitzt gemacht natürlich. Und es war sehr lustig, weil er hat so nach meinen ersten zwei Versuchen zu einem Thema hat er gesagt, bitte hör auf, das macht mich aggressiv. Und da musste ich so lachen dabei. Weil, weil Menschen eben unterschiedlich sind, was für den einen eine vielleicht einfühlsame Kommunikation ist, ist für den anderen vielleicht um den heißen Brei geredet, ja. Und ich möchte das überhaupt nicht bewerten, weil da gibt es keine Bewertung, sondern ich möchte damit sagen, was beim einen gut ankommt, kommt eben beim anderen nicht so gut an. Jeder von uns hat da so seinen Filter.
Genau, am Ende ist es ja auch wie immer situationsabhängig. Ich werde ja zu jemandem, zum Beispiel in einem Krankenhaus, anders sprechen, als wenn ich jetzt zu dir nach vorne ins Büro komme und sage, du Sabine, das kann ich ja auch gerade raussprechen, weil ich auch weiß, dass dir das lieber ist, wenn man nicht unbedingt um den heißen Brei drumherum redet.
Stimmt.
Ja, ich finde, das lässt sich auch einfach immer, immer besser fassen, aber auch da eben, genau, jeder hat seine Brille auf der Nase, irgendwie gewisse Antennen, kann ich das jetzt so machen, kann ich das nicht so machen? Und dann ist es eben personen- und auch einfach situationsabhängig auf jeden Fall.
Und damit da kein falscher Eindruck entsteht, direkt heißt ja nicht unhöflich.
Nein.
Das muss man ja auch einfach auch ganz deutlich sagen. Ja.
Ja.
Und ich bin ja auch eine große Verfechterin, wie wir alle wissen hier, zumindest wir hier, ja. Ich bin ja auch nicht so eine große Verfechterin von Sandwich-Feedback, sondern ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man Menschen situativ sagen können soll, wenn mir etwas richtig gut gefällt und wenn ich sage, du das dass ich die Präsentation hast, du sehr originell, super auf den Punkt gebracht, gefällt mir richtig gut. Und wenn eben etwas mal nicht so richtig gut ist, muss ich auch sagen dürfen, du, das wünsche ich mir anders, weil, ja. Mhm. Und insofern glaube ich, auch das Direkte kann höflich sein.
Ja.
Und entscheidend ist aber, am Ende des Tages ist immer das Ziel entscheidend. Ist es mir gelungen, mein Gegenüber überzeugend, klingt immer so nach manipulieren oder überreden, das meine ich nicht. Ist es mir gelungen, meinen Punkt gut rüberzubringen? Mhm. Und wenn wir merken, dass uns das nicht so gut gelingt, dann ist die ganz entscheidende Frage, okay, was nähere ich beim Gegenüber an Voreingenommenheit, dass das passiert? Also das ist ja die Gegenfrage dazu, dass ich mich in der Reflexion mir eine Situation vor Augen führe und sage, was tue ich denn, dass ich beim Gegenüber so ankomme? Mhm. Also welche Bias nähere ich mit meinem Auftreten oder mit meinem Tun?
Ja.
Und dann kann ich dann natürlich bewusst steuern und mir überlegen, wie mache ich es denn besser?
Auf jeden Fall. Ich glaube vor allen Dingen auch einfach dieser Punkt, dass man sich selber eben darüber bewusst ist, welche Biases füttere ich gerade sozusagen. Und auf der anderen Seite auch, dass ja auch wir nicht immer rational unterwegs sind und das eben von unserem Gegenüber dann ja auch nicht erwarten können. Weil was ich selber nicht an den Tag lege, das kann ich ja eben auch dann nicht plötzlich von wem anders erwarten, wenn ich das selber nicht tue.
Aber ist ganz interessant, hast du gewusst, dass es sogar einen IKEA-Effekt gibt?
Nee.
Also IKEA-Effekt bedeutet, dass Menschen, weil sie etwas selbst gemacht haben, also den Schrank oder das Regal selber zusammengebaut haben, das lieber mögen, als wenn sie nichts daran gemacht haben. Das heißt, sie haben ein positiveres Gefühl zu einem Gegenstand oder zu etwas, wenn sie selbst unter Anführungszeichen Hand angelegt haben. Mhm. Das gilt im Garten genauso wie mit den Schränken. Das heißt, wenn wir Menschen mitmachen lassen, haben wir ein besseres Gefühl. Und das haben wir ja auch ganz oft, wenn wir die Teilnehmenden, sagen wir mal, involvieren statt konditionieren. Mhm. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass Menschen ein besseres Gefühl haben zu einer Arbeit oder auch zu einem Thema, wenn sie selber mit angepackt haben. Also insofern gibt es sogar einen IKEA-Effekt.
Verrückt. Das finde ich sehr passend, weil meine IKEA-Küche habe ich selber aufgebaut und da bin ich sehr stolz drauf.
Also du liebst es darin zu kochen.
Ja, genau. Der IKEA-Effekt, der hat bei mir auf jeden Fall extrem zugeschlagen. Finde ich, das ist cool. IKEA-Effekt. Das kann man sich auf jeden Fall auch gut merken. Kommt man mit weit. Gut.
Ja.
Ich würde sagen, dann kommen wir mit unserer heutigen Folge auch schon wieder zum Abschluss. Wir können mitnehmen, wir entscheiden häufig selten komplett rational. Wir bewerten Situationen sehr schnell, bilden uns erste Eindrücke, reagieren wahrscheinlich meistens emotional. Manchmal schadet es nicht, eine Mail auch noch ein zweites Mal zu lesen oder die Antwort sich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, bevor man dann in die Tasten haut. Und das eben sowohl im positiven als auch im negativen Sinn und eigentlich immer und überall, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder eben auch privat. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt wunderschöne Pfingsten, ein schönes Pfingstwochenende, ein vielleicht langes Wochenende und bis bald.
Und wenn vielleicht ja jemand Zeit hat, über dieses Pfingstwochenende die 180 bis über 200 Biases durchzulesen, die sind von Daniel Kahnemann. Und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste, also unglaublich vielseitig. Und das ist extrem spannend. Wer weiß, vielleicht, wobei das Pfingstwochenende wird total strahlend sonnig, glaube ich, da werden wir wahrscheinlich was anderes machen. Also schönes Pfingstwochenende auch von mir. Tschüss.
Tschüss.